Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen zu der Sendung, der Sie nicht nur zuhören, sondern der Sie auch auf Twitter folgen können. Auch dort heißen wir Breitband. Und wir, das sind heute Markus Richter auf Twitter Monoxid und
Katja Bigalke. Und das ist auch der Name, unter dem ich twittere. Und dass wir auf das Twittern heute so großen Wert legen, das hat natürlich auch einen Grund. Twitter galt ja lange als wirtschaftlich zum Scheitern verurteilte Plattform. Aber es geht ihr wieder gut. Und wir wollen heute mal herausfinden, warum.
Außerdem sprechen wir über körperliche, psychologische und juristische Gefahren für investigative Journalistinnen und Journalisten und eine Möglichkeit, riesige Welten im Computer zu erschaffen.
Und wir besprechen Sheldon County, ein Podcast, der von einer künstlichen Intelligenz produziert wurde.
Von einem Menschen kommt unsere erste Netzmusik, und zwar von Ryan Harley, der seine Werke zum kostenlosen Download zur Verfügung stellt und gerade sehr fleißig ist. Eine EP und ein ganzes Album erschienen schon seit Anfang diesen Jahres.
Mountain River Road heißt diese Platte und wir können jedes Stück davon wirklich empfehlen. Einen Vorgeschmack gibt's jetzt, The Other Side.
Breitband-Topic.
Fünf Mitarbeiter der Zeitung Capital Gazette sind letzten Donnerstag erschossen worden. Von einem Mann, dessen Motiv wahrscheinlich Berichte der Zeitung waren, von denen er sich angegriffen fühlte.
Im Frühjahr sind der slowakische Journalist Jan Kuciak und seine Verlobte in ihrem Haus erschossen worden. Wahrscheinlich wegen seiner Arbeit zu Steuerbetrug und möglicher Korruption.
Diese beiden aktuellen Fälle sind das Extremste, was Journalisten passieren kann. Aber vor allem investigativer Journalismus ist weiteren Gefahren ausgesetzt. Und das mittlerweile teilweise sogar bevor überhaupt etwas veröffentlicht wurde.
Shitstorms in sozialen Netzwerken, Bedrohung oder auch die Androhung massiver Schadensersatzforderungen durch juristische Klagen sollen Journalistinnen und Journalisten einschüchtern.
Ist der Journalismus also in Gefahr? Wir haben darüber mit Christian Fuchs gesprochen, der investigativ für die Zeit arbeitet und sich mit dem Thema auseinandersetzt. Momentan auf der Tagung Netzwerk Recherche, wo er mit Kolleginnen und Kollegen genau zu diesem Thema auch diskutiert.
Wir haben bereits am Donnerstag mit ihm darüber gesprochen, noch vor dem Angriff auf die Capital Gazette, und wollten als erstes von ihm wissen, ob diese Gefahren schon immer da waren oder ob sich das Klima gegenüber dem investigativen Journalismus doch in den letzten Jahren verändert hat.
Leider sagen, das ist eine sehr beängstigende Entwicklung, die da passiert, nicht nur bei uns bei der Zeit, sondern insgesamt in der gesamten Branche. Früher waren es ja vor allen Dingen Extremisten, die da auffällig geworden sind in dem Bereich mit Drohungen. Jetzt sind es aber auch Prominente und Populisten. Und wenn man sich allein ansieht, dass im letzten Jahr zwei unserer Kollegen in Malta und in der Slowakei ermordet wurden während der Ausübung ihres Berufes und während Recherchen, noch bevor sie veröffentlicht wurden, dann muss man sagen, dass die Einschläge näher kommen und diese Bedrohung zugenommen haben.
Das muss ich nochmal ganz klar fragen. Sie sehen das nicht, also diese Morde sehen Sie nicht als Einzelfälle, sondern wirklich als Spitze oder Extremausprägung einer ganzen Entwicklung?
Absolut, absolut. Also die Morde sind bloß schreckliche Endtaten von aber Bedrohungen, die zugenommen haben und die wir jeden Tag sehen, die von konkreten in Internetforen getätigten Aufrufen, Tagesbefehl, Christian Fuchs fertig machen, bis hin zu Anrufen in den privaten Umfeld von recherchierenden Kollegen, ja, bis hin zu Mordaufrufen auf YouTube zum Beispiel.
Können Sie das noch vielleicht an ein oder zwei Beispielen konkretisieren? Also in welcher Art und Weise, zu welchem Thema da eine Bedrohung stattfand?
Also zwei sehr unterschiedliche Beispiele vielleicht. Im letzten Jahr wurde aufgerufen, mich fertig zu machen in diesem Reconquista Germanica Forum, was durch Jan Böhmermann bekannt geworden ist später, wo sich Identitäre und Menschen aus dem Umfeld der neuen Rechten zusammengefunden haben, um so eine Internet-Trollarmee zu formen. 5000 Personen sollen da Mitglied sein. Und das habe ich dann gemerkt in Form von Shitstorms und in Form davon, dass eben ein Mitglied dieses Forums in meinem Umfeld geschnüffelt hat, was meine private Adresse ist, um eventuell dann dort mich zu besuchen. Und ein anderer Fall ist schon 2 Jahre her, da hat ein hochrangiger ehemaliger SPD-Politiker, über den wir recherchiert haben, Fragen, die wir nicht ihm gestellt haben, sondern einer Informantin, die wir aufschließen wollten, die hat sie ihm weitergeleitet und er hat die dann auf Facebook veröffentlicht und dort wollte uns damit einschüchtern, dass wir nicht weiter in seinem Umfeld recherchieren und dann das auch gleich noch an den Herausgeber der Zeit geschickt, dass der mich mal schön zurückpfeifen soll.
Was sind denn Ihre Mittel, um sich dann gegen solche Drohungen zu wehren? Wie geht man denn als Journalist damit um, wenn man schon während der Recherche so krassen Gegenwind bekommt?
Da kann man eigentlich sich nur, indem man noch genauer überlegt, wie man recherchiert und wie man vorgeht. Also es führt zum Beispiel dazu, zur Verengung der Recherchemethoden. Also wir gehen heutzutage erst wirklich am Ende einer Recherche, nach vielen Monaten manchmal erst, auf die Person zu, über die wir recherchieren oder auf die Organisation. Das hätten wir manchmal vielleicht lieber und auch menschlich miteinander ist es manchmal besser, ja schon frühzeitig mit dem Menschen in Kontakt zu kommen. Aber wenn man damit rechnen muss, dass sie quasi im Maulkörper verhängen oder öffentlich einen denunzieren, dann kann man das erst am Ende machen, damit niemand mehr eingeschüchtert werden kann, aus dem eigenen Umfeld nicht mehr mit uns zu sprechen. Sowas aber vor den Bedrohungen schützen kann man sich nicht.
Versuchen Sie das dann irgendwie aus dem Alltag zu verdrängen oder wie geht man damit um?
Ja, das geht nur darum. Es geht nur mit einer großen Portion Naivität und das nicht so nah an sich rankommen zu lassen, mit vielen Gesprächen mit Kollegen und vor anderem auch solchen Konferenzen wie jetzt Netzwerk Recherche, dass man sich da mit Kollegen austauscht, wie die damit umgehen. Aber wenn man sich das jeden Tag bewusst machen würde, würde man diesen Job nicht mehr machen und ich glaube, das wäre sehr schlimm für die Demokratie.
Jetzt gibt es ja die sozialen Medien, die ja auch für den investigativen Journalismus benutzt werden, die insbesondere auch von Journalisten und Journalisten benutzt werden können. Aber da ist ja im Gegensatz zum investigativen Artikel sozusagen, da gibt es ja meistens kein Gegenlesen, kein Justiziariat, da ist man ja im Prinzip privat unterwegs. Macht man sich da als Journalist besonders angreifbar, weil ja da jedes kleine Ding, jeder Tweet später nochmal wiederverwendet werden kann, müsste es da eigentlich so auch Lehrgänge geben, wie man einerseits selber da agiert und andererseits mit Shitstorms umgeht für Journalistinnen und Journalisten?
Ich glaube, das wäre sinnvoll, dass man sich zumindest Richtlinien gibt in einzelnen Unternehmen. Soweit mir bekannt ist, kenne ich kein Medienhaus und keinen Sender in Deutschland, der sowas gemacht hat oder auch Schulungen seiner Reporter und Reporterinnen. Aber es gibt, glaube ich, ganz grundlegende Regeln. Wenn man sich daran hält, dann ist man auch schon auf der sicheren Seite, dass man eben sich nicht von Trollen provozieren lässt, dass man, wenn man einen Shitstorm bekommt, einfach mal 2 Tage Twitter ausmacht, um dort nicht was zu posten, was vielleicht nachher verhängnisvoll sein könnte, dass man versucht, neutral zu posten. Und ich merke das sehr, sehr stark, dass das wahrgenommen wird. Ich recherchiere sehr viel im Bereich der neuen Rechten, identitäre Bewegung, Rechtspopulismus. Und selbst wenn die Personen mir nicht folgen, lassen sie beim Interview dann doch schon mal durchkommen, dass sie jeden meiner Tweets genau kennen, die Wortwahl kennen, wissen, wen ich in bestimmten Bildern verteckt habe und machen mir das dann auch teilweise zum Vorwurf.
Neben den, ich sage mal, persönlichen Bedrohungen gibt es ja mittlerweile auch, man hört das häufiger jetzt, die juristische Ebene. Momentan läuft zum Beispiel eine Klage gegen 2 Journalisten der Süddeutschen Zeitung bei Landgericht Nürnberg, wo ein Unternehmer auf einen Schadensersatz in Höhe von 78,5 Millionen Euro klagt, da er der Meinung ist, ihm sei ein Geschäft durch die Berichterstattung ergangen. Und ein Erfolg würde jetzt nicht nur, also ein Erfolg der Klage würde nicht nur die Existenz der Journalisten zerstören, sondern sogar, so wird die Süddeutsche zitiert, die Zeitung selbst in schwere Probleme bringen können. Macht Ihnen das Angst, wenn Sie auf Ihre eigenen Recherche schauen?
Also dieser konkrete Fall ist wirklich sehr besorgniserregend, weil er in dieser Dimension meiner Meinung nach auch noch nie, das gab es noch nie in Deutschland. Und das ist nicht nur gefährlich für diese konkreten Kollegen und für die Süddeutsche Zeitung, sondern für den gesamten Berufsstand des Journalismus, weil wenn es zu Erfolg führen sollte, und das kann man nicht sagen, ich kann das juristisch nicht einschätzen, aber wenn der Kläger Erfolg hat, das führt zu einer immensen Schere im Kopf von allen Kollegen, sich eben gerade mit Menschen, die großen Unternehmen, Konzernen vorstehen, reichen, anzulegen, das vielleicht sich zweimal überlegt, ob man das tut. Und das darf nicht passieren, weil gerade in dem Bereich viel zu wenig hingeschaut wird. Es wird sehr viel über Sozialreportagen, über die Benachteiligten in unserer Gesellschaft geknüpft, aber die das Land mit bestimmen und maßgeblich prägen mit ihrem Geld, wird viel zu wenig hingeschaut und es würde dann noch viel weniger passieren.
Der Binnenanwalt Ralf Höcker, der vertritt ja viele solcher Klienten, die sich gegen Berichterstattung wehren, und hat gegenüber dem Fachblatt Wirtschaftsjournalist gesagt, es gehe darum, Artikel zu verhindern oder so ausgewogen und damit langweilig und harmlos zu machen, dass sie keinen Schaden mehr anrichten. Halten Sie das für Muskelspiel oder ernsthafte Drohung, dass das uns blüht?
Das passiert sogar schon. Also das merken wir ja in unserer alltäglichen Arbeit. Und das ist leider eine sehr smarte Taktik, die da angewandt wird, indem nämlich auch schon eben im Vorfeld während der Recherche, wenn man eine Person konfrontiert mit den Rechercheergebnissen, in der Phase zwischen der Antwort des Betroffenen und der eigenen Veröffentlichung, wird dann über befreundete Medien, zum Beispiel Boulevardzeitung, eine große mit 4 Buchstaben, ist da sehr anfällig für, wenn er gefüttert mit den Informationen, damit eben die eigentliche Berichterstattung, die wir zum Beispiel recherchiert haben, kaputt gemacht wird. Oder auf eigenen Seiten, Adi Schwarze hat das auch mal gemacht über eine Recherche, die Fakten, die wir angefragt haben, hat sie nicht uns beantwortet, sondern hat sie selber auf emma.de veröffentlicht, um unsere eigene Berichterstattung damit kaputt zu machen. Dagegen kann man sich nicht wehren, das passiert und das ist leider eine sehr smarte Taktik.
Aber das andere ist ja auch, dass man, also so habe ich das zumindest auch interpretiert, dieses Zitat, dass man durch die Androhung dieser krassen Schadensersatzforderung auch den Artikel sozusagen in die Länge zielt, weil er dann juristisch sicher, aber nicht mehr journalistisch formuliert ist. Das Ende, das Extrem ist ja in den USA passiert, wo der Großinvestor Peter Thiel eine Klage gegen Gawker, eine Medienplattform, finanziert hat und die sind ja daran zugrunde gegangen. Halten Sie das auch in Zukunft in Deutschland für möglich oder müssen sich zumindest Redaktionen jetzt Gedanken machen, dass sie nicht nur ihre Kollegen und die Recherche bezahlen, sondern auch Rücklagen für Gerichtsprozesse anlegen müssen?
Das ist eine theoretische Frage. Dieser Fall von Hulk Hogan, diesem Wrestler, um den es da ging, diesen Klage Peter Thiel finanziert hat gegen Gawker, ist, glaube ich, auch in den USA singulär, genauso wie dieser Fall, den die Süddeutsche Zeitung jetzt erlebt. Mhm. 70 Millionen Euro vorzuhalten, das kann sich, glaube ich, keine Zeitung und kein Verlag leisten. Also es ist eine theoretische Frage. Was die Konsequenz für uns sein muss, ist, noch genauer zu arbeiten, noch mehr jede Information gegenzuchecken. Wir haben bei der Zeit intern im Investigativressort begonnen, so ein Red Team zu etablieren, das Kollege, der nichts mit der Recherche zu tun hat, sehr, sehr kritisch jeden einzelnen Fakt nochmal hinterfragt, damit eben nichts passiert, was in so einer Höhe zu einer so einer hohen Klage führen kann.
Und haben Sie sich unter Kollegen mal umgehört, wie es da ist beim Netzwerk Recherche zum Beispiel, wie da mit dem Thema umgegangen wird?
Da wird sehr neugierig auf den Ausgang dieses Verfahrens geachtet, aber ich habe das Gefühl, dass sich die meisten seriös arbeitenden Kollegen jetzt nicht davon einschüchtern lassen, weil das wäre auch schrecklich, dann könnten wir unsere Arbeit nicht mehr machen.
Christian Fuchs, investigativer Autor für die Zeit, sieht die Gefahren, will die Hoffnung aber nicht aufgeben.
Julie und Gent geben sich ebenfalls hoffnungsvoll mit We'll Be Fine hier bei Breitband auf Deutschlandfunk Kultur.
Step by, don't be afraid. We'll search for the ground, the land of the brave. Don't worry about the convenience of fate. Look back, pull yourself together. Take a deep breath, it's okay not to be clever. Nothing lasts forever. Cause darling, it's a matter of light. Always there's some yellow in the sky. Between fine.
darling, it's a matter of life. Always there's some yellow in the sky. Between our dreams, there's a broken line. We'll be fine.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und dazu ist unsere Kollegin Vera Linz im Studio. Hallo.
Hallo.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Österreich, der steht ja schon seit einiger Zeit unter Druck, ausgehend von der rechtspopulistischen Partei FPÖ, die ja als kleinerer Koalitionspartner mit der ÖVP die Regierung bildet. Deren Chef Strache unterstellt dem Sender Unglaubwürdigkeit nach dem Motto, man glaubt ihm ja gar nichts mehr, nicht mal das Wetter. News-Anchorman Armin Wolf war von Strache kürzlich auch öffentlich der Lüge bezichtigt worden. Später sagte Strache dann, das sei ja alles Satire gewesen. Ein Vorgehen, das wir hierzulande auch von der AfD kennen.
Jetzt wird seit wenigen Wochen auch der Stiftungsrat des ORF, das wichtigste Kontrollgremium des Senders, von einem FPÖ-Politiker geführt. Der hatte gedroht, ein Drittel der Stellen für Auslandskorrespondenten zu kürzen, falls diese sich nicht korrekt verhielten. Und Auslöser dafür war die Berichterstattung über Ungarns Regierungschef Viktor Orbán.
Ein Maulkorb für ORF-Journalisten, das wünscht sich auch die ÖVP, die Partei von Kanzler Sebastian Kurz, und zwar in den sozialen Medien. Die Forderung, dass sich Redakteure auf privaten Accounts nicht mehr zu politischen Themen äußern, die soll jetzt im Rahmen einer Richtlinie umgesetzt werden. Was genau ist denn da geplant?
Ja, der Chef des ORF, Alexander Wrabetz, will seinen Mitarbeitern untersagen, sich politisch in den sozialen Medien zu äußern, sprich dort ihre Meinung zu sagen. Und das bezieht sich auch auf das private Umfeld, also wenn jemand einen privaten Account etwa bei Twitter oder Facebook betreibt. Das geht aus einem Dokument hervor, das die Tageszeitung Der Standard veröffentlicht hat. Das Papier war vermutlich versehentlich an einige ORF-Mitarbeiter versandt worden und ist so an die Öffentlichkeit gelangt. Eigentlich soll es noch diskutiert werden mit Betriebs- und Redakteursrat. Und betroffen sind alle journalistischen und programmgestaltenden Mitarbeiter. Die sollen auf alles verzichten, was als Zustimmung, Sympathie, Kritik oder Wertung gegenüber politischen Institutionen verstanden werden könnte. Allerdings sind diese Richtlinien noch nicht in Kraft.
Jetzt hat Wrabetz ja in einer Replik zum Beispiel auf die Social-Media-Richtlinien der renommierten New York Times verwiesen. In denen steht auch, dass diese keine parteiischen Meinungen ausdrücken sollen oder keine politischen Kandidaten online unterstützen dürfen. Worin besteht denn jetzt der Unterschied oder gibt es den gar nicht?
Es gibt schon einen Unterschied. Die Richtlinien der New York Times sind im Oktober ja nochmal präzisiert worden. Daran heißt es auch zudem, dass man keine beleidigenden Kommentare abgeben darf oder nur zu einem Thema Stellung beziehen soll, wenn man ausführlich und objektiv darüber berichtet hat. Und dazu sagte die Journalistin Ingrid Brodnik hier auf Deutschlandfunk Kultur.
Das Problem am Entwurf des ORF ist, dass er darüber weit hinausgeht. Dezidiert wird eben untersagt, dass Journalisten Kritik üben oder eine Wertung gegenüber politischen Aussagen zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, das ist schon im Widerspruch zum Verständnis des Journalismus. Der soll ja Kritik üben können.
Der Plan hat eine große Debatte entfacht. Die Rede ist jetzt von einer Orbanisierung Österreichs. Und Armin Wolf, der auch stellvertretender Chefredakteur der ORF-Fernsehinformation, sagte gestern in Hamburg auf der Jahrestagung des Netzwerk Recherche, außer einem Link zum Wetter könnte man danach nicht mehr viel twittern oder posten.
Das ist in der Tat wenig. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag der Landesanstalt für Medien, LFM, in Nordrhein-Westfalen, die hat ergeben, dass 78% der Befragten schon mal Erfahrungen mit Hass im Netz gemacht haben und 35% glauben demnach, dass Hasskommentare die Mehrheit aller Äußerungen im Netz überhaupt ausmachen. Tatsächlich aber verfasst gerade mal 1% aller User Hasskommentare. Diese Störer scheinen also den Diskurs ganz schön stark zu dominieren, so stark, dass man hier gegensteuern muss. aus?
Das will die Landesanstalt für Medien jetzt tun und hat im Rahmen einer Studie einen Plan erarbeitet, mit dem Redaktionen gegen Hassrede vorgehen können sollen. Wie erfolgreich war das denn? Hat man das Unlösbare gelöst, das Ei des Kolumbus gefunden?
Ich sage jetzt salomonisch, jein.
Okay.
Also Grundlage der Studie waren Redaktionsbefragungen und eine Diskursanalyse von 8500 Nutzerkommentaren auf Facebook und den redaktionellen Websites, unter anderem von Tagesschau.de, RTL Deutschland und eben auch Deutschlandfunk Kultur, also unserem Online-Auftritt. Und die Kernbotschaft des 10-Punkte-Plans gegen Hassrede, der aus der Studie hervorgegangen ist, lautet: mit den Nutzern im Gespräch bleiben, und zwar stetig. Dann könne man auch den Dialog im Netz drehen, falls eben Hass eine Rolle spielt. Das sagt Stefan Weichert, er ist Professor an der Hamburg Media School und Co-Autor der Studie.
Dafür erfordert es allerdings viel Zeit und auch ein bisschen Geduld und ein stabiles Nervenkostüm. Im Kern ist das konstruktive Element, das wir empfehlen, eher eine Umarmungsstrategie.
Und dazu zählen eine entschiedene Moderation, die direkte Ansprache von Störern und dass man diejenigen stärkt, die sich konstruktiv in die Debatte einbringen. Humor oder Spott wirken dagegen destruktiv, weil es zu Missverständnissen führt.
Und damit will man jetzt wirklich oder meint man wirklich, den Hass in Online-Foren stoppen zu können?
Ja, das ist wirklich eine berechtigte Frage, ne? Ich würde sagen, die wichtigste Botschaft lautet: never give up. Und ich glaube, vollständig verhindern lassen wird sich Hassrede in Zukunft auch kaum, denn viele dieser Handlungsempfehlungen werden von den Redaktionen ja schon jetzt angewandt. Auf der Facebook-Seite der Tagesschau etwa laufen täglich 15.000 Kommentare auf, und dass es wirklich besser wird durch diese Regelungen, könne man nicht beobachten, sagte Marieke Wölk, sie ist stellvertretende Redaktionsleiterin von Tagesschau.de, trotz aller Bemühungen. Und am Ende geht es tatsächlich, glaube ich, um Kontrolle, also dass man die Kontrolle über die Debatten auf den eigenen Websites behält.
Wir geben unser Bestes. Hier erstmal vielen Dank, Vera Linz.
Ja, und alle Links zum selber klicken, die gibt es auf deutschlandfunkkultur.de, und dort finden Sie auch den Download-Link zu unserer nächsten Netzmusik von The Ambient Light. Dahinter steht der amerikanische Multi-Instrumentalist und Produzent Steven Martinez, der Künstler aus L.A. wie Stations Creations oder Pure Mids produziert, diese aber auch für seine eigene Musik verpflichtet, zum Beispiel für Feeling Kinda Lost. Vor 2 Jahren, auch wir haben hier darüber berichtet, schien es so, als würde es Twitter bald nicht mehr geben. Das Ende des Dienstes wurde auch in fast allen Medien vorausgesagt. Die Aktien waren auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt, nachdem Twitter auch die bislang schlechtesten Quartalszahlen überhaupt präsentiert hatte.
Jetzt, 2018, spielt Twitter wieder mit. Und das ist tatsächlich eine Überraschung, denn solche Geschichten von Wiederauferstehung oder Comeback hat die New Economy eigentlich noch nie geschrieben. Einmal auf einem Tiefpunkt angelangt, gingen IT-Unternehmen eigentlich bisher immer sang- und klanglos unter.
Ja, und warum das bei Twitter jetzt anders verlaufen ist, darüber habe ich vor der Sendung mit Simon Hurz, Experte vom Social Media Watch Blog und Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, gesprochen. Zuerst haben wir ihn gebeten, noch einmal die Gründe für die desaströse Lage vor 2 Jahren zusammenzufassen.
Also ich glaube, es gab vor allem ein Problem, das dann mehrere schwerwiegende Folgen hatte. Und zwar war das Produkt einfach schlecht. Twitter wusste selbst nicht, was sie eigentlich wollten. Sie haben viele verwirrende und widersprüchliche Entscheidungen getroffen, scheinbar wahllos neue Funktionen eingeführt. Mal wollte man irgendwie Facebook kopieren, dann gab es diese Video-App Vine und man hat, die später wieder eingestellt wurde. Und man hat eben auch zahlreiche Probleme nicht in den Griff bekommen. Also es gab Trolle und hasserfüllte Kommentare, Bots und Spam und insgesamt war man für Neueinsteiger sehr, sehr wenig intuitiv. Und das hatte dann zur Folge, dass Nutzer davongelaufen sind, beziehungsweise eben nicht neu dazugekommen sind. Und insbesondere im Vergleich mit anderen sozialen Netzwerken wie Facebook war das natürlich verheerend. Also Facebook ist in der Zeit pro Jahr um ungefähr so viele Nutzer gewachsen, wie Twitter insgesamt hatte. Gleichzeitig haben mehrere hochrangige Mitarbeiter gekündigt. Ich glaube, der Posten des Produktchefs hat damals gefühlt im Monatsrhythmus gewechselt. Und das hatte natürlich dann zur Folge, also der Ruf, den sich Twitter damit erarbeitet hat, dass sich Anzeigenkunden zurückgezogen haben, der Umsatz ist gesunken und dementsprechend haben Anleger reagiert. Die Aktie ist gefallen und Medien haben mit dem Abgesang auf Twitter begonnen.
Also ein ziemlich diffuses Bild, eine nicht klare Ausrichtung, Chaos in der eigenen Struktur, aber auch in der Kommunikation. Aber genau seit 2 Jahren geht es jetzt auch wieder bergauf. Schauen wir uns das vielleicht mal an, woran das liegt. Da gibt es ja einige Analysten, die sagen, vor allen Dingen eine Entscheidung aus dem Jahr 2016 hätte dafür eine Rolle gespielt, dass es jetzt besser läuft. Twitter wurde nämlich da im App Store von der Kategorie soziale Netzwerke in die Nachrichtensektion verschoben. Warum ist das denn so wichtig gewesen?
Klar, also diese Entscheidung, die steht ja für einen Strategiewechsel und ich glaube, der ist entscheidend. Das bedeutet, man fokussiert sich jetzt ganz klar auf Nachrichten. Man will eben nicht mehr mit Facebook wetteifern, weil man irgendwie erkannt hat, man kann halt nie das zweite oder bessere Facebook sein. Die haben da einen gewissen Vorsprung, was Nutzer angeht. Dementsprechend hat Twitter überlegt, was können wir eigentlich gut? Was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Und das haben sie dann mit diesem Fokus auf Nachrichten und Echtzeitkommunikation offenbar gefunden. Es gibt ja auch einfach also zahlreiche Berufsgruppen wie Journalisten, diverse Promis, Sportler, Politiker, die alle Twitter nutzen, um zu kommunizieren und Botschaften öffentlich zu machen. Und Twitter hat endlich verstanden, eben genau das in den Vordergrund zu rücken.
Jedenfalls ist es so, dass wenn heute etwas Wichtiges, Weltbewegendes passiert, dann wenden sich viele Nutzer Twitter zu. Dort werden die Entwicklungen dann ja auch tatsächlich live verfolgt. Können Sie das nochmal erklären, was live denn für Twitter eigentlich bedeutet?
Ich glaube enorm viel. Das ist ja so einer der, wenn nicht sogar der Markenkern von Twitter. Also gerade bei großen Veranstaltungen, jetzt zum Beispiel Sportveranstaltungen oder in Deutschland TV-Übertragungen wie Tatort oder bestimmten Talkshows, wird ja da in Echtzeit drüber getwittert in bestimmten Hashtags. Das heißt, Nutzer tauschen sich gegenseitig darüber aus und nutzen ihr Smartphone so als Second Screen. Und für viele ist dann, glaube ich, auch das Twittern zu bestimmten Veranstaltungen teilweise wichtiger, als die Veranstaltung selbst zu verfolgen. Als anderes Beispiel Breaking News Situationen, also jetzt gerade leider irgendwie Terroranschläge oder Amokläufe sind ja Momente, in denen Twitter einfach wahnsinnig relevant wird. Da macht jeder diese App auf, weil jeder weiß, so es gibt nichts, was schneller ist und mich zuverlässiger schnell informiert. Selbst Medien sind mit ihren Push-Nachrichten oft langsamer als Augenzeugen, die direkt von vor Ort twittern.
Bleiben wir nochmal beim Thema Live. Könnte man ja auch in Richtung Bewegtbild gehen. Das ist auch eine Analyse, die viele Beobachter treffen, nämlich, dass es Twitter heute besser geht, weil sie mehr Bewegtbildinhalte einbinden.
Ja, total. Also Twitter steckt inzwischen sehr, sehr große Teile seines Budgets eben in Lizenzen, die sie vor allem in den USA zum Beispiel bei US-Sportarten wie der NFL, ich bin nicht sicher, ob die NBA auch dazu gehört, aber bei der NFL ist es auf jeden Fall so, genau, mit den Rechteanbietern eben abschließen, um dann bestimmte Spiele live auf Twitter streamen zu können und damit eben auch ganz neue Nutzerschichten zu erschließen. Das ist in Deutschland in der Form und in der Größenordnung noch nicht angekommen, aber natürlich wird Twitter dadurch auch nochmal für ganz neue Anzeigenkunden relevant.
Das heißt, viele Entscheidungen, die diese positive Entwicklung von Twitter beeinflusst haben. Ein Ereignis darf man dabei natürlich überhaupt nicht ausblenden, nämlich die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten 2016. Jemand, der sehr viel twittert und Twitter benutzt. Was bedeutet denn seine Präsenz, auch wenn man jetzt mal insgesamt auf die Entwicklung schaut? Man beobachtet ja schon so eine Twitterisierung von Politik und auch Diplomatie.
Also ich glaube, für Twitter selbst ist das, wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet, ein ganz eindeutig ein Glücksfall, weil tausende Journalisten jeden Tag oder jeden Morgen die Köpfe zusammenstecken und in der Redaktionskonferenz auf ihre Smartphones gucken und schauen, was hat Trump jetzt schon wieder über Nacht in die Welt gesetzt, wenn er da irgendwie um 2:30 aus seinem Oval Office wieder zu Twitter-Orgien bläst. War direkt nach der US-Wahl besonders krass. Zwischenzeitlich ist es dann wieder, haben sich viele Medien so etwas daran gewöhnt und gemerkt, dass man eben nicht über jeden Tweet von Trump unbedingt einzeln berichten muss. Aber jetzt kürzlich der G7-Gipfel hat er wieder gezeigt, dass ja der mächtigste Mann der Welt Twitter als Kommunikationskanal für historische Ankündigungen wählt und dementsprechend der Plattform eine unglaubliche Relevanz in dem Moment gibt.
Was natürlich politisch auch ganz schön viele Gefahren mit sich bringt.
Ja, absolut. Also 280 Zeichen sind meines Erachtens kein unbedingt angemessenes Format für Diplomatie. Also wenn man sich jetzt nur die Pöbeleien zwischen Trump und Kim Jong-un anschaut, war damals ja schon irgendwie Kindergarten, der fast schon lustig gewesen wäre, wenn es halt nicht gleichzeitig so gefährlich gewesen wäre. Also jetzt ein Horrorszenario, das man kurz aufmalen könnte. Trump sieht nachts ein perfektes Deepfake-Video, das von einem gefälschten nordkoreanischen Account, der irgendeine Nachrichtenagentur nachahmt, auf Twitter in die Welt gesetzt wird, das Kim Jong-un zeigt, der sagt, ich habe gerade meine Atomraketen gegen USA abgeschossen. Ich weiß nicht, wie Trump reagiert in dem Moment. Ich will es mir, glaube ich, auch gar nicht genau vorstellen. Also da sehe ich schon Gefahren, wenn Twitter so das einzige Medium wird, wie Politiker untereinander oder mit Öffentlichkeit kommunizieren.
Denn die Ergebnisse dieser Form der politischen Kommunikation lassen sich ja schon heute eben täglich beobachten. Mit Simon Hurz vom Social Media Watchblog haben wir über das Revival von Twitter gesprochen.
What's Going On ist ein weiterer Song von der Platte Mountain River Road von Ryan Harley. In dem geht es um die manchmal notwendige Verschnaufpause, weggehen und einfach alles mal vergessen. Das machen wir jetzt auch.
Park your bikes. Take the morning off to write some songs, to catch your breath. This is not what's going on. It's not your fault. You've done nothing wrong.
What's going on? What's Going On von Ryan Harley hier bei Breitband auf Deutschlandradio Kultur.
Fortnite Battle Royale und Player Unknown Battlegrounds, das sind zwei Spieletitel, die als die großen Gewinner des letzten Spielejahres gelten und auch außerhalb der Gaming-Szene bekannt wurden. Vor allem Fortnite ist so erfolgreich, dass daraus ein regelrechtes popkulturelles Phänomen geworden ist. Immer wieder sind Stars und Sternchen, zuletzt Fußballspieler bei der WM zu sehen, die Bewegungen nachmachen, die Siegerposen in Fortnite sind eigentlich. Aber warum geht es hier und warum ist dieses Spiel so erfolgreich?
Es ist so erfolgreich, liebe Katja, weil es einen neuen Spielmodus etabliert hat, den sogenannten Battle Royale Modus. 100 Leute werden auf einer Insel abgeworfen und müssen sich dann gegenseitig beschießen, solange bis nur noch einer übrig bleibt. Und das Ganze ist so erfolgreich geworden, einerseits, weil dieses Spielprinzip halt neu und aufregend ist, weil es auch leicht streambar ist. Also man kann da gut zugucken und mitfiebern. Und dann, also vor allen Dingen im Fall von Fortnite, weil es so Comic-Charaktere gibt, die das also auch leicht zugänglich machen. Und es gibt jetzt eine Mobile-Version, wo also die Hardware, also die Qualität und Schnelligkeit der Hardware, nicht mehr so wichtig ist, wo wirklich jeder mitmachen kann.
Die Begeisterung, die klingt durch. Wenn da jetzt 100 Leute auf einmal rumlaufen, sind denn die Level dann auch unterschiedlich groß oder unendlich groß vielmehr?
Nee, die sind tatsächlich sehr überschaubar und die werden dann auch im Spiel noch kleiner, damit halt dieser Konflikt wirklich sozusagen auf die Spitze getrieben wird und man sich auch begegnet, um sich dann rauszufinden, wer der Beste ist.
Und wenn das momentan das größte Spiel der Welt ist und das aber gar nicht in Wirklichkeit so groß ist, gibt es das denn auch schon, dass man quasi unendliche Welten erforschen kann?
Es gibt Spiele, oder es ist mittlerweile ein Genre oder eine Kategorie, dass man Open-World-Spiel sagt, aber die sind dann doch relativ endlich. Entweder das, also man entdeckt dann doch schnell, okay, hier ist dann die Grenze, wo ich nicht drüber kann, oder sie wiederholen sich in Architektur und Aufbau, sodass man zwar vom Gefühl her unendlich in eine Richtung laufen kann, aber dann doch immer wieder demselben begegnet. Aber, und deswegen sind wir jetzt gerade an dieser Stelle, es werden jetzt neue Spiele entwickelt, die viel größere Karten haben sollen und tausende Spieler sollen gleichzeitig sich darin bewegen können. Und der Grund dafür ist eine technische Plattform, die sich Spatial OS nennt.
Ja, und über diese Spatial OS Plattform wollen wir jetzt sprechen mit dem Spielexperten und Kulturwissenschaftler Christian Huberts. Und der ist jetzt hier bei uns im Studio. Hallo.
Hallo.
So, jetzt mal ganz genau gesagt, was ist Spatial OS? Was macht es so revolutionär, wie es zumindest von den Anbietern da gesagt wird?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil die Anbieter sich da oft sehr schwammig ausdrücken und das unter Buzzwords wie Cloud und Blockchain verstecken. Aber man kann es sich so vorstellen, dass momentan Online-Spiele meistens von einem Server quasi gesteuert werden. Also ein Computer, der alle Aktionen der Spielenden synchronisiert und auch dafür sorgt, dass die Spielwelt bei jedem Spiel auf dem Bildschirm gleich aussieht und dieselben Dinge passieren. Soll die Welt wachsen, braucht es mehr Server, nur die können momentan noch nicht so wirklich miteinander kommunizieren. Das heißt, da gibt es dann künstliche Grenzen, das Online-Spiel EVE Online zum Beispiel. Da kann man nicht einfach von Sonnensystem zu Sonnensystem fliegen. Man muss dann durch ein Warp-Gate, das funktioniert dann quasi so als Interface-Metapher für den Serverwechsel. Was Spatial OS jetzt verspricht, ist quasi noch eine weitere Infrastruktur über diese Serverinfrastruktur, die für einen reibungslosen, optimierten Informationsaustausch zwischen den Servern sorgt und quasi diese Grenzen verschwimmen lässt und damit größere Welten ermöglicht, weil eben das, was auf einem Server passiert, mit den allen anderen optimal synchronisiert wird.
Okay. Du kennst dich ja jetzt mit Fortnite auch ein bisschen aus. Die inhaltliche, die dahinter ist ja dann, dass das Spielprinzip Winner Takes It All zum Beispiel einfach vergrößert wird. Eines der Spiele, die da realisiert werden sollen, ist ja World Adrift, das ebenfalls so einen Battle Royale Modus haben soll, aber eben mit 1000 Spielern. Ist es überhaupt sinnvoll, einfach dieses Ding zu vergrößern?
Ja, Spiele leben eigentlich eher davon, dass sie ein begrenztes Spielfeld haben. Das ist auch Teil ihrer Definition und man kann das nicht endlos vergrößern. Du hast es ja selbst angesprochen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man würde ein Fußballspiel einfach verdoppeln, das Feld ist doppelt so groß, doppelt so viele Spieler, dann im schlimmsten Fall wird es einfach nur chaotisch und unübersichtlich oder total langweilig, weil sich die Spieler am Ende gar nicht mehr begegnen. Also da gibt es Grenzen. Man muss eigentlich für so riesige Welten neue Spielkonzepte finden, die dort eben auch funktionieren, die vielleicht eher mit Erforschen oder so zu tun haben, weil da lohnt sich eine Welt ja dann, wenn Spieler angehalten sind, sich dort auch zu bewegen.
Improbable, das ist diese britische Firma, die hinter Spatial OS steckt, die hat ja sehr große Pläne. Sie möchte nicht nur die Infrastruktur für andere virtuelle Welten bereitstellen, sondern auch selbst eine anbieten. Und die soll so detailliert und immersiv sein wie die Realität, ein ganz hoher Anspruch. Millionen von Menschen sollen dort quasi leben, ihr Einkommen verdienen und mit künstlich intelligenten Robotern dann auch interagieren können. Das klingt nach Second Life 2.0. Gibt es dafür denn deiner Meinung nach überhaupt einen Markt bzw. Interesse?
Ein Markt schon, aber ich denke, dass der aktuell nicht sonderlich groß ist. Second Life existiert tatsächlich noch so und ist auch durchaus erfolgreich, aber auf sehr kleiner Flamme. Also eine sehr treue, übersichtliche Community lebt da immer noch ein zweites Leben parallel zum ersten. Ob jetzt unbedingt eine noch realistischere, noch größere Lebenssimulation dort quasi unbedingt neue Leute zu bringen, ist ein bisschen fragwürdig. Viele Leute suchen in Spielen ja auch gerade eher eine Reduktion von Komplexität und nicht unbedingt eben dieses zweite Leben, was man neben dem ersten dann noch führen muss.
Wie du schon erklärt hast, generiert Spatial OS ja virtuelle Welten prozedural, also algorithmisch. Kein Game Designer baut da Baum für Baum einen Wald, sondern der wird von einem Rechner erstellt. Das klingt spannend, weil es immer für jeden Spieler was Neues zu entdecken gibt.
Jetzt ist es ja aber so, man muss ja schon über Inhalte sprechen, was sollen die Spieler denn da machen? Und das eine ist, oder beziehungsweise ein Beispiel dafür war ja No Man's Sky, das hatte dieses Versprochen gehabt und dann war es so, ganz schnell hat man gemerkt, also ja, ich kann viele Planeten entdecken, aber der Baum sieht so ähnlich aus wie die 30 anderen Bäume, die ich auch schon gesehen habe. Wie gibt es eine Idee dafür, was man überhaupt machen kann, um so eine große Spielewelt so zu gestalten, dass Spielerinnen und Spieler bei Laune gehalten werden? Gibt es dann ein Konzept, nach dem schon gesucht wird?
Ja, das ist tatsächlich schwierig. Also wie du angesprochen hast, ähneln sich selbst prozedural generierte Welten dann doch im Detail immer wieder. Was zum Beispiel Worlds Adrift macht, eins der Spiele, die mit Spatial OS funktionieren sollen, ist quasi den Spielenden da die Möglichkeit zu überlassen, Inseln für diese Welt zu generieren. Das Spiel spielt ja quasi in so einem Himmelsreich mit fliegenden Inseln und es gibt ein Tool, was man runterladen kann, mit dem man quasi eine eigene Insel gestalten kann, die dann vielleicht in das Spiel integriert wird. Eigentlich auch so ein bisschen wie in Second Life, da funktionierte das ja auch ganz ähnlich, nur dass hier eben diese Servergrenzen nicht mehr bestehen. Also man könnte von jeder Insel zu jeder anderen Insel der Spielenden reisen. Und damit wäre zumindest auch so ein bisschen mehr Abwechslung garantiert, weil ein Mensch dann doch kreativer mit den Möglichkeiten umgeht als ein Algorithmus, der dann vielleicht die Farbe oder Größe von einem Baum verändert.
Okay. Wie muss man das denn jetzt einschätzen? Ist Spatial OS so eine Technologie, eine fertige Technologie für den Bau von virtuellen Welten oder doch eher so eine Art Brückentechnologie, wie so klobige Virtual Reality Headsets, die einen Ausblick dann auf das bieten, was eben möglich ist. Aber das ist noch nicht wirklich fertig.
Ja, Virtual Reality ist dann ein guter Vergleich. Es ist tatsächlich eine Technologie, die quasi so eine Utopie vorausnimmt oder ne, verspricht. Eben unendliche Welten, in denen man alles machen kann und tausende Spieler miteinander spielen. Aktuell, wenn man sich anschaut, welche Spiele dort angekündigt sind, was es da schon für Demos gibt, löst die Technologie das aber noch nicht ein. Bis zu dem Punkt, wo man sich fragen muss, braucht es diese Technologie wirklich oder könnte man das nicht auch mit dem machen, was eh schon da ist? Da merkt man, dass diese Technologie eben auch noch in Arbeit ist, da auch noch nach Spielkonzepten gesucht wird und da viel, viel, viel Rechenleistung auch notwendig ist, um dann wirklich utopische Welten zu schaffen, in denen alles miteinander zusammenhängt und möglich ist.
Okay, also eine Vision eines Traums, der vielleicht einmal kommt. Vielen Dank, Christian Hubert, für diese Einschätzung. Bis zur Matrix ist es also noch ein kleines Stück.
A look in your eyes that says it all. The look of how much I love you.
clever to be so true, to be real. To fight the evil of the world.
Breitband Podcast-Kritik.
In der letzten Zeit vergeht ja eigentlich kein Monat ohne neue Schlagzeilen zu künstlichen Intelligenzen. Und die klingen dann meist so: Künstliche Intelligenzen tun jetzt dies. Künstliche Intelligenzen können sogar das. Künstliche Intelligenzen werden bald dies und das ganz überflüssig machen.
Ja, und zuletzt gab es dann folgende Meldung: Eine künstliche Intelligenz produziert jetzt sogar einen endlosen Podcast namens Sheldon County. Eine podcastende KI, das klingt tatsächlich erstmal ziemlich beeindruckend. Ob Sheldon County diese Erwartungen, die da dahinter stecken, dann aber auch erfüllt, das hat Carina Frohn überprüft und mal reingehört.
You are listening to Sheldon County, a podcast about life in a simulated American county that inhabits your phone.
Die ersten Minuten von Sheldon County sind für den gespannten Hörer erstmal ziemlich enttäuschend. Eine klar erkennbare Roboterstimme, das ist erwartbar für einen Podcast, der von künstlichen Intelligenzen kreiert wurde. Ein Urteil, das der KI-Schöpfer James Ryan nachvollziehen kann.
So early on I was trying out different synthetic computer voices. They were so bad that I was going to abandon the project. So my goal at this phase was just to prove that it can work aesthetically.
Unzählige Stimmen probiert der Doktorand an der University of California aus. Der Experte für computergenerierte Medien landet beim Sprachdienst Amazon Polly und präsentiert nach dem hölzernen Intro dann einen viel melodischeren Einstieg in die Welt von Sheldon County.
He was a nothing man. He was born to no mother, to no father. He is a brother to no one. He has no friends, no enemies, no history. He had no face.
Die erste Episode, A Nothing Place, erzählt die Entstehungsgeschichte von Sheldon County. Biblisch mutet die Erzählung von diesem Mann an, der nichts hatte und nichts war, bis er nach Sheldon County kam. Noch ist diese erste Figur ganz alleine in dieser neuen Welt und wir erfahren nur einige nichtssagende äußere Details über ihn. Lange blonde Haare, braune Augen.
And here, in this peculiar place, he is living alone, on a small campsite. It is a sanctuary of his own design. And this is where he lies right now, in a makeshift bed, tossing and turning.
Der Name des Mannes, der sich im Bett im Jahr 1840 in dieser einsamen Welt wälzt, ist Jonathan Patience. Die Stimme sagt ihm eine Zukunft, Hoffnungen und Träume voraus, auch über die erfährt der Hörer nichts. Viel Zeit bleibt dafür auch nicht in den knapp 4,5 Minuten der ersten Episode. Dieser Anfang steht beispielhaft für all die möglichen unterschiedlichen Sheldon Countys, die die zwei künstlichen Intelligenzen erschaffen können und in Zukunft für jeden Hörer einzeln erstellen sollen. Ein eigener Podcast mit eigener Geschichte für jeden Hörer.
So let's talk about the first one first, naturally. And the first one is called Hennepin.
Hennepin ist die erste künstliche Intelligenz. Sie kreiert ein County mit all seinen Bewohnern und Geschichten. Das kann Hennepin aber nur dank James Ryan. Er erstellt die Profile für alle Charaktere, Rohfassungen, die aus Persönlichkeiten und daraus möglichen Handlungen bestehen. Zudem gibt Ryan vor, welche Aktionen welche Effekte auf den Handlungsort Sheldon County haben. Alles frei erfunden, sagt er. Wie viel von Ryan selbst in den Figuren steckt, weiß er nicht.
Oh, I haven't thought of that. There probably is, unconsciously.
Der Einfluss von James Ryan ist aber unbestritten. Ohne ihn hätten seine künstlichen Intelligenzen nichts zu erzählen. Den Begriff Schöpfer mag Ryan aber nicht. Schließlich kreiere er keine Podcast-Welten, um Macht über sie zu haben.
Like, I'm not building this little world just so that I can have power over it. But there is a kind of wonder in creating all of the rules, all of the actions, all of the parts that make up a character, having full knowledge of how everything works, but then being completely surprised by the worlds.
Der Reiz liegt für James Ryan darin, dass er eben nicht weiß, welche Geschichten zum Podcast werden. Denn es gibt noch die zweite künstliche Intelligenz namens Sheldon. Benannt nach Sheldon Klein, ein früher KI-Pionier und persönlicher Held von James Ryan. Sheldon pickt die interessantesten Geschichten heraus, schreibt damit Drehbücher für Episoden. Die KI lässt sie dann von einer synthetischen Stimme einsprechen und baut die Aufnahmen zu einer Podcast-Episode zusammen. Die Musik muss Ryan momentan noch selbst unterlegen.
So I see Sheldon as working like a history writer, more than a fiction writer. There's this world, things have happened in that, and then Sheldon from the future is looking back upon what has happened and then trying to extract material in records that store that history to tell stories about what has happened.
Die künstliche Intelligenz Sheldon wird laut James Ryan zum Historiker, der die KI-Geschichten dokumentiert, aber nicht erfindet. Inspiration für diese Art der Erzählung hat James Ryan von seinem Lieblingspodcast The Memory Palace.
This is The Memory Palace.
Ein Geschichtspodcast mit erzählerischem Charakter. Ob aus den einzelnen Folgen von Sheldon County wirklich einmal zusammenhängende Erzählungen entstehen, ist momentan fraglich. Die zweite Folge The Good Stuff lebt eher von Wortwiederholungen als von inhaltlichen Zusammenhängen.
This is the spot. This right here is the perfect spot.
Nach den zwei momentan vorhandenen Episoden von Sheldon County zu urteilen, ist das kein Podcast für nebenbei. Man muss sehr konzentriert zuhören und die eigene Fantasie walten lassen, damit aus den kryptischen Texten eine Stimmung und eine Geschichte entsteht. Die Stimme und auch der Text alleine können das momentan nicht leisten.
Yeah, I don't know. That's really evocative for me. I like that idea of the listener filling in the gaps.
Für Ryan stehen die zwei ersten Episoden auch nicht für das, was der Podcast in Zukunft alles sein soll. Vielmehr ist er Teil einer Dissertation über computergenerierte Geschichten. Sein Ziel? Jeder Hörer soll ab Ende 2019 seinen eigens generierten Podcast bekommen, den er auf einer Website anfordern kann. Und damit zeigt Sheldon County, wie viel menschliche Kopfarbeit und Hilfe nötig sind, damit ein Podcast von einer künstlichen Intelligenz erdacht werden kann.
Künstlich intelligent Podcast, also noch nicht so spannend. Wir empfehlen dann eher, ins Theater zu gehen, so wie das meine Kollegin Susanne Burkhardt macht im Theatermagazin Rang 1. Das war Breitband heute mit Katja Bigalke
und Markus Richter und wir hören zum Schluss noch ganz kurz in Marco Travatellas Mädchen aus Glas hinein. Tschüss.